Patricia, ich glaube, das ist eine Frage an dich. War dein Bindungsstil schon immer ein sicherer?
Nein, sonst hätte ich ja diesen Beruf gar nicht gefunden. Nein, ich war sehr, sehr unsicher, hatte ganz viel Verlustangst, musste ganz viel checken, kontrollieren, hatte, ja, war alles andere als sicher.
Beziehungslounge, dein Podcast für ehrliche Gespräche über Beziehungen. Du möchtest aus alten Beziehungsstrukturen aussteigen und bist neugierig, Beziehungen einmal neu zu denken und neu zu fühlen? Dann bist du hier genau richtig.
Ja, Beziehungslounge, die zweite. Wir würden gerne die Beziehungslounge nochmal neu aufleben lassen. Ein bisschen anders, als ihr das vielleicht bisher gekannt habt. Da habe ich alleine die Beziehungslounge gehostet und habe ab und zu mal Gäste eingeladen oder auch etwas podcastmäßig erzählt. Aber wir haben uns überlegt, das doch ein bisschen anders zu gestalten, spannender zu gestalten, eure Fragen mit in den Fokus zu nehmen. Und bevor wir loslegen, ich spreche die ganze Zeit von wir, das sind ich, Patricia, ich bin Beziehungscoach und
Und ich bin Annika und ich bin Nervensystemcoach, somatischer Coach.
genau, und wir möchten gerne diese zwei Ebenen hier zusammenfügen, weil wir in unserer gemeinsamen Seminararbeit gemerkt haben, dass das Zusammenführen von Nervensystemarbeit, Bindungs-Beziehungsarbeit einfach so unglaublich wertvoll ist, weil wir einfach nicht nur die kognitive Seite mit reinbringen, sondern eben auch das Nervensystem, so unser emotionales Erleben, unser körperliches Erleben. Und das hat alles so, so wahnsinnig viel Einfluss auf die Art und Weise, wie wir Beziehungen führen. Genau, und dann haben wir uns gedacht, wir fangen nicht gleich mit Beziehungsthemen, Dramatik und Schwere und was auch immer, wobei unsere Seminare und unsere Arbeit ist eigentlich nicht gezeichnet von Schwere. Auch ganz wichtig, aber da kommen wir später noch drauf hin, weil wir dürfen neugierig sein auf eine neue Art von Beziehung führen und das muss nicht gleich beängstigend sein und oh Gott, und was soll da nur werden, sondern uns ist auch total wichtig, dass es Freude macht, dass wir mit uns selber gut im Kontakt sind. Und wir haben uns halt überlegt, dass wir heute in dieser ersten Folge mit uns anfangen, denn wir werden sehr viel über euch reden, über Beziehungen reden. Und damit ihr einfach so ein bisschen wisst, wer ist denn eigentlich hier hinter dem Mikrofon, haben wir euch Fragen gestellt in unseren jeweiligen Instagram-Communities. Meine Instagram-Community heißt Beziehungsakademie. Und deine Instagram-Community, Annika, magst du es kurz sagen?
Genauso wie ich heiße Annika.Krämer mit AE.
Genau.
Und das können wir auch in den Shownotes drunter noch verlinken.
Das machen wir auf jeden Fall. Und wir haben halt unsere Communities gefragt, was möchtet ihr uns denn gerne mal fragen? Persönlich, nicht immer nur fachlich, sondern persönlich. Und es sind wirklich echt schöne Fragen gekommen, finde ich. Auch sehr intime Fragen. Also ja, wir haben auch vorher nicht drüber geredet. Insofern bin ich auch sehr gespannt, was Annika sagen wird. Wir haben einfach nur die Fragen gesammelt.
Yes, ich liebe die Fragen auch sehr. Lasst uns doch mal ganz simpel reinstarten. Wo lebt ihr? Patricia, wo lebst du?
Ja, ist irgendwie nicht so ganz klar. Also ich lebe grundsätzlich in Hamburg, aber ich lebe auch ganz viel auf Korfu. Wir haben ein kleines Häuschen auf Korfu, das haben wir von meinen Eltern übernommen, die das hier vor circa 20 Jahren gebaut haben zu ihrer Rente und nun wieder in Deutschland leben und damit dieses wunderschöne Grundstück, was mein Vater wirklich fantastisch gestaltet hat, nicht verloren geht, habe ich das jetzt oder wir das übernommen, mein Mann und ich. Und ich bin ungefähr ein Drittel der Zeit, vielleicht sogar ein bisschen mehr als ein Drittel der Zeit hier auf Korfu und die andere Zeit in Hamburg.
Und ich freue mich schon, euer Häuschen bald mal kennenzulernen im Sommer.
Ja, ich auch.
Ja, und ich lebe in Leipzig, geboren, aufgewachsen und geblieben, weil Leipzig einfach mega schön ist. Ja.
Wow. Ja, ich bin ja auch Ossi. Aufgewachsen in Berlin und Dresden. Ja. Schön.
Yes. Okay, dann. Ich glaube, die Frage wurde wirklich am öftesten gestellt. Wie habt ihr beide euch kennengelernt? Also mit wir beide, damit sind du und ich gemeint. Genau. Wie haben wir uns kennengelernt?
Ja, ich würde mal sagen, da fängst du am besten an, Annika, weil der erste Kontakt kam über dich.
Der erste Kontakt kam über mich, genau, ist jetzt schon viele Jahre her, bestimmt 5, würde ich sagen, 4 Jahre vielleicht.
Mindestens, gefühlt.
Mindestens.
Aber länger.
Ja, ich habe mich an dich gewendet, weil ich ein Beziehungscoaching machen wollte. Damals hast du noch Einzelpersonen gehabt, also momentan oder aktuell begleitest du ja nur noch Paare. Und damals hast du aber auch mit Einzelpersonen gearbeitet. Und da habe ich mich gemeldet und gesagt, Patricia, hier, ich will mal so 4 Sessions oder so. Und dann haben wir 4 Sessions zusammengearbeitet. Und ja, genau. Natürlich hast du dadurch auch meine Arbeit kennengelernt, mich natürlich auch als Menschen kennengelernt und dann, glaube ich, auch angefangen, meine Arbeit zu verfolgen. Also ne, wir haben uns dann gegenseitig gefolgt und auch ja einfach beobachtet, wie wir so arbeiten. Und irgendwann, ich weiß noch, es war ein Sonntag, ich bin aufgewacht, habe auf mein Handy geguckt, natürlich nicht als erstes, weil als souveräner, vorbildhafter Nervensystemcoach guckst du natürlich nicht als erstes auf dein Handy. Oder manchmal eben doch. Und habe bei Instagram eine Nachricht von dir gesehen, dass du einen Seminar planst, wo du Lust hättest, einen zweiten Menschen mit an deiner Seite zu haben, der so eine somatische Expertise hat. Und mein erster Gedanke war so, sie hat sich bestimmt vertan im Kontakt. Sie meint garantiert nicht mich. Sie wollte bestimmt irgendeinen anderen, viel erfolgreicheren, viel älteren, viel erfahreneren Nervensystemcoach fragen. Aber nee, du meintest tatsächlich mich. Und dann hatten wir nochmal neuen Kontakt und haben drüber gesprochen, wie könnten wir gemeinsam so ein Seminar aufziehen.
Ja, genau. Ich meinte tatsächlich dich. Und ich habe mir das auch richtig gut überlegt vorher. Also es war keine spontane Entscheidung. Ich treffe solche Entscheidungen eigentlich nie spontan, sondern überlege mir das wirklich richtig gut. Und wenn ich die Entscheidung getroffen habe, dann formuliere ich sie erst. Ich formuliere nicht erst irgendwas, um mal zu gucken, sondern ich habe für mich die Entscheidung getroffen und deswegen gab es nur die Frage, hast du Lust, dabei zu sein oder nicht? Und es ist auch tatsächlich so, ich habe dich eine Weile lang beobachtet und war sehr überzeugt davon, was du tust, fand das unheimlich authentisch, unheimlich ehrlich und das ist für mich eigentlich der allerwichtigste Punkt, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite. Ich muss das Gefühl haben, dass ich sie spüre und dass sie wirklich das leben, was sie sagen und nicht, dass sie irgendwas gelernt haben, was sie dann wiedergeben, aber eigentlich merkt man, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist nicht rund und ich hatte bei dir halt immer das Gefühl, es ist rund, es ist absolut, das ist Annika, so wie ich sie im Coaching kennengelernt habe, so arbeitet sie auch und da ist irgendwie kein wirklicher Gap, den ich nicht gefasst bekomme und das war für mich der Grund, wo ich gesagt habe, ja, das Alter völlig egal. Damals kannte ich, glaube ich, dein Alter auch gar nicht. Als ich das erste Mal gehört habe, war ich echt, oh, ist ja so alt wie mein Sohn. Oder beziehungsweise ein Jahr älter. Also das war für mich, ist für mich einfach überhaupt kein Ding gewesen. Und ja, und dann haben wir uns einfach das erste Mal tatsächlich auf unserem ersten Seminar persönlich getroffen. Vorher hatten wir einige Zoom-Calls, um ein bisschen abzuklären, wie wir es machen. Und es war so ein bisschen ein Sprung ins Wasser, weil nicht klar war, funktioniert es nicht, das weiß man erst, wenn man es tut. Und es war für uns beide im Prinzip erstmal so ein Experiment, mal gucken, wie es klappt. Und ich kann mich erinnern, oder wenn ich mir die Fotos angucke von unserem ersten Seminar, wir waren genauso wie jetzt irgendwie. Wir waren super close und es hat einfach so gut funktioniert, dass es überhaupt nicht mehr, also gar keine Frage mehr war, ob das passt oder nicht passt. Das ist seit heute eigentlich nur gewachsen, so würde ich das einschätzen.
Ja, es hat sofort gematcht und ich weiß auch noch, also schon das erste Seminar, wir waren ja die ganze Zeit am Knuddeln, wir hatten die ganze Zeit das Gefühl so, gehört irgendwie zusammen, ergibt oder ergänzt sich auch einfach total toll. Ja. Und ich glaube, ja, wir waren von Anfang an einfach sehr, sehr offen, ehrlich, liebevoll und auf Augenhöhe miteinander. Und das wurde uns auch immer wieder gefeedbackt von unseren Seminarteilnehmern. Und das hat sich bis heute nicht verändert, nur dass wir jetzt, finde ich, noch viel, viel besser eingespielt sind. Logisch, weil wir jetzt schon viele Erfahrungen zusammen gemacht haben.
Ja. Jetzt reicht ein Blick und dann ist es, kannst du mal hier und so und dann, ja, mach ich. Mach mal das mit dem Mutter und Vater. Ja, mach ich.
I love it.
Genau.
Ja, cool. Das beantwortet die Frage, oder? So haben wir uns
eigentlich
kennengelernt.
Ja, beantwortet super die Frage. So haben wir uns kennengelernt. Kennen und lieben gelernt.
Kennen und lieben gelernt, ja. Okay, dann eine Frage, die auch häufiger kam. Wie seid ihr zu dem gekommen, was ihr heute macht? Also du zum Beziehungscoaching, ich zum Nervensystemcoaching.
Genau. Soll ich anfangen?
Ja.
Super.
Gerne.
Also wie bin ich dazu gekommen? Wie viele Therapeuten, Coaches über eigene Themen? Also ich wollte gar kein Beziehungscoach werden. Das war nicht mein Vorhaben. Ich bin eigentlich studierte Konzertpianistin, klassische Konzertpianistin, habe das lange studiert, also wirklich 10, 15 Jahre war ich nur am Studieren, Klavierstudieren und habe auch Konzerte gegeben und war da auch sehr aktiv. Und bin dann über eine richtig heftige Lebenskrise, wusste ich nicht mehr weiter. Und habe mir Hilfe geholt, weil ich wirklich nicht mehr weiter konnte. Beziehungsthemen, Selbstwertthemen und so weiter. Und dann habe ich mir versucht, irgendwo Hilfe zu holen und bin auf Seminare gegangen und habe auch damals, ja, alles, was ich so finden konnte, unter anderem eben auch eine Ausbildung zum Coach, die ich erst in erster Linie für mich gemacht habe, ohne wirklich damit etwas machen zu wollen. Das war eine sehr umfassende Ausbildung. Und im Laufe der Ausbildung habe ich gemerkt, wow, das ist echt spannend. Das könnte ich mir durchaus auch vorstellen, da mal drin zu arbeiten. Aber dann war es auch erstmal nur die Vorstellung. Und immer mehr hat sich das verfeinert. Und dann habe ich auch immer mehr gemerkt während der Ausbildung, das Thema Beziehung ist eigentlich das Thema, was mich am meisten interessiert, weil es für mich am schwersten bisher zu bewältigen war. Ich hatte da meine größten Probleme und ich möchte es gern wissen. Und dann ging im Prinzip diese ganze Arbeit los mit Fortbildung, Weiterbildung, Ausbildung und so weiter in Richtung Beziehung, traumasensibel. Also das war für mich ein völlig neues Feld. Wow, was ist denn überhaupt Bindungstrauma? Das gibt es ja. Das habe ich doch alles erlebt. Das ist doch alles meins. Da kommt meine Verlustangst her. Wow, Nervensystem, krass, wie das funktioniert. Plötzlich hat sich alles zusammengefügt. Und als ich dann so das Gefühl hatte, okay, ich habe es jetzt irgendwie gegriffen, habe ich dann mal versucht, so ganz vorsichtig mit einem befreundeten Pärchen, also weit befreundetes, nicht mein befreundetes, aber von Freunde von Freunde von Freunden so, mal anzufangen, um mal zu gucken, ob ich mich überhaupt Menschen zumuten kann, also ob ich da nicht mehr Schaden anrichte als Hilfe bin, weil das, finde ich, ist super verantwortungsvolle Aufgabe, die man da hat, sich mit einem Paar in einem Raum zu begeben, der sich für dieses Paar sicher anfühlen muss und der ihnen vor allen Dingen auch eine neue Perspektive bildet, weil Paare, zwei Beziehungsdynamiken im Drama, wenn die aufeinandertreffen, das ist heftig und das muss man halten können. Und deswegen, das muss ich erstmal gucken, kann ich das überhaupt? Und so bin ich einfach Stück für Stück da reingewachsen, erstmal ganz langsam und vorsichtig, bin dann im Laufe der Jahre immer sicherer geworden. Habe dann auch teilweise Einzelcoaching erstmal gemacht, weil das ist nicht ganz so heftig, als wenn zwei Menschen mit ihren Themen aufeinander prallen. Das ist eine ganz andere Dynamik. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, nee, das Paarcoaching ist genau das, was ich machen möchte. Und seitdem mache ich eigentlich nur noch Paarcoaching und Seminare und in Inner Circle. Sagen wir vielleicht nachher noch gleich was dazu.
Ja.
Wie bist du denn dazu?
Ich wollte noch was dazu sagen. Ich musste gerade dran denken, es gibt doch diesen Spruch, wenn du ein Thema nicht kannst oder ein Thema nicht verstehst, schreib ein Buch drüber. Mein Papa hat das immer zu mir gesagt, so aus Spaß, dann schreib ein Buch drüber, wenn du es nicht verstehst, weil danach verstehst du es auf jeden Fall. Und du hast ja einfach gedacht, das Thema fordert mich heraus, also mache ich es zu meinem Beruf. Und jetzt bist du unschlagbar gut darin.
Danke.
Okay, cool. Ich wollte eigentlich schon in der 7. Klasse ganz dringend Biologie studieren. Also ich bin so ein kompletter Biowissenschafts-Nerd. Hat mich schon ganz, ganz früh total begeistert. Und Statt Biologie habe ich nach dem Abi dann Biotechnologie studiert, weil mir verschiedene Quellen gesagt haben, das wäre wohl lukrativer und würde mehr Geld bringen und mehr Arbeitsplatzmöglichkeiten und so. Pipapo. Also ich Biotechnologie studiert, dann auch 7 Jahre in der Grundlagenforschung gearbeitet und ich wollte eigentlich mit meinem Biotechnologiestudium irgendwas sehr, sehr Sinnstiftendes in der Welt schaffen. Ich weiß nicht, ein Heilmittel gegen Krebs finden oder den Regenwald vor Abholzung bewahren. Irgendwie sowas, irgendwas, was die Welt verändert. Und ich habe ganz schnell gemerkt, gerade in der Grundlagenforschung, das funktioniert nicht so, wie man sich das denkt. Du stehst nicht am Hebel und kannst von dieser Position aus, die ich eingenommen habe, nicht so viel verändern, sondern du trägst einen mini, mini, mini kleinen Beitrag vielleicht bei zu einem großen und ganzen. Und das hat sich für mich einfach so tatsächlich sinnlos angefühlt, dass ich meinen Horizont ein bisschen erweitert habe. Ich glaube, das erste Mal sogar schon im Studium, als ich so das erste Mal wieder so richtig in Kontakt mit Depressionen gekommen bin und ich mir dachte, wow, ich bin jetzt 19, ich habe jetzt schon Depressionen, kann ja irgendwie gar nicht sein. Wie sinnstiftend wäre das denn, wenn ich mich selbst daraus befreie und vielleicht dann infolgedessen auch anderen da helfen kann, einfach ganzheitlich gesund zu werden. Und so wie ich mich für Biologie interessiere, interessiere ich mich auch heute für den Gesamtkontext dahinter. Also ich bin jetzt zum Beispiel nicht nur in die energetische Richtung ausgerichtet, nur spirituell ausgerichtet, nur somatisch, sondern ich beschäftige mich auch gerne mit der zellulären Ebene, mit allen Ebenen, die dazugehören, einfach weil ich den Körper und unser ganzes System als ein Ganzes versuche zu verstehen. Ja, und so habe ich mich einfach Schritt für Schritt vorgearbeitet, weniger mit der Intention, andere Menschen erstmal zu begleiten, sondern vor allem erstmal mit der Intention, mir selbst wieder zu begegnen, für mich selbst einfach zu lernen, wie ich selbst in mir gänzlich gesund oder erfüllt werden kann. Und dann bin ich immer weiter reingeraten und dann hat mich irgendwann die Nervensystemarbeit gefunden. Also es war tatsächlich so, dass sie mich gefunden hat. Ich habe gespürt, es fehlt noch irgendein Puzzleteil und dann kam irgendwann, ich weiß nicht, eine Werbung auf Insta oder so von Britta Kimpels NESC-Ausbildung und so einem kostenlosen Webinar, an dem man teilnehmen kann. Und dann habe ich daran teilgenommen und es hat sofort Klick gemacht. Und bis dahin hatten mein Körper und ich ein sehr distanziertes Verhältnis, meine Gefühle und ich, sehr distanziert. Und dann habe ich das erste Mal von Neuroembodiment erfahren und ich hatte eine scheiß Angst tatsächlich. Und ich habe mich aber trotzdem dafür entschieden, diese Ausbildung zu machen, gerade weil ich so viel Angst davor hatte, weil ich dachte, okay, da muss irgendwas sein, was für mich sehr, sehr wichtig, sehr, sehr relevant sein könnte. Und diese Ausbildung hat dann wirklich mein Leben verändert. Und darauf aufbauend habe ich dann entschieden, jetzt möchte ich wirklich, wirklich ehrlich professionell mit Menschen arbeiten. Und vielleicht können wir hier auch noch die Frage anhängen, weil die auch kam und die passt hier vielleicht ganz schön. Welche Ausbildungen habt ihr gemacht, jetzt im Beziehungskontext, im Nervensystemkontext? Und wie startet man am besten mit Klienten zu arbeiten? Kann ich vielleicht kurz einfach darauf antworten. Für mich war das Authentischste, nicht mit der Intention zu starten, ich möchte Klienten begleiten, sondern erstmal, ich möchte zu mir selbst finden. Und aus dem heraus, aus der Selbstverkörperung heraus, mich dann bereit zu fühlen, auch anderen Menschen zu helfen, andere Menschen begleiten zu können. Das war für mich ganz, ganz essentiell, also da so wirklich Step by Step reinzugehen. Und die Ausbildungen, die ich gemacht habe, war wie gesagt die Ausbildung von Britta Kimpel-Nesk, Neuro Body Soul Centering, also eine Grundausbildung in Sachen Nervensystem. Dann habe ich eine Weiterbildung gemacht von Nathalie Berg, traumasensibel begleiten. Das hat dann die ganze Traumaperspektive noch mit reingebracht. Zwischendurch habe ich auch noch eine Ausbildung als Shiatsu-Praktikerin gemacht. Und jetzt das Neueste war noch eine Breathwork-Ausbildung, Breath und Bodywork. Genau, und so bin ich jetzt auch heute aufgestellt. Magst du noch was zu deinen Ausbildungen sagen? Würde mich
Kann ich gerne machen. Ich mag es nicht so gerne über meine Ausbildung sprechen, weil das dann immer, man dann sofort in irgendwelche Schubladen gepackt wird, von wegen das und das und da nicht und so weiter. Also meine größte Ausbildung ist es im Prinzip das Leben. Das Beobachten von Leben, aber hier geht es ja tatsächlich um die Zertifikate und um das, was habe ich jetzt wirklich an Ausbildung gemacht. So. Und meine allererste Coaching-Ausbildung, die mich wirklich verändert hat, muss ich sagen, also das ist etwas, was mich wirklich verändert hat, war damals bei Veit Linder, integrale Coaching-Ausbildung. Da ging es nicht um Beziehung, da war Beziehung eigentlich nur ein kleines Thema. So, da ging es vor allen Dingen um Menschsein. Um, ja, wie lebe ich? Wie lebe ich wirklich mein Leben und was für eine Bedeutung gebe ich meinem Leben und was für Muster und ja, egal. Also da ging es um ganz viel drumherum. Und dann bin ich danach im Prinzip in das Trauma rein und habe bei Dami Scharf online was gemacht und dann habe ich vorher oder nie kurz nach Veit habe ich noch, das war keine Ausbildung, es war eher eine Weiterbildung. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber das war auch eher eine somatische Geschichte, mehrere Seminare besucht bei einem Menschen, der hat sich jetzt ein bisschen anders entwickelt, deswegen möchte ich den Namen nicht unbedingt nennen. Hat bei mir unheimlich viel bewirkt. Und auch in unserer Beziehung, weil wir haben das zu zweit gemacht. Das hat nochmal so das Pünktchen auf dem i gemacht und alles aufgebrochen. Also dies war wirklich unglaublich gute Seminare. Die gibt es nicht mehr. Somatische Seminare. Es war kein Somatic Experience, aber sowas in der Art. Und dann habe ich eine Sexualberatung bei Melanie Büttner gemacht. Und gar nicht, ob ich jetzt noch was vergessen habe. Und ansonsten gucke ich, wo ich nur lesen, gucken und lernen und forschen kann. Ich habe ganz viele Seminare besucht, die kann ich jetzt nicht alle aufzählen. Damals noch in der Zeit. Genau. Und ich
Ja.
glaube, meine ganze methodische Arbeit kommt aus meinem Klavierstudium. Und das ist nicht zu unterschätzen. Also ich habe ja jahrelang Methodik gelernt. Und das ist nicht nur Methodik am Klavier, sondern Methodik mit Menschen. Man arbeitet ja mit Menschen. Wie geht man tatsächlich so mit einem Menschen um, dass er etwas lernt, dass er sich weiter irgendwohin bewegt und so weiter. Und da habe ich doch, denke ich, sehr viel auch, benutze ich noch aus diesem, also sehr viel Wissen aus diesem Studium, aus meiner Arbeit mit Menschen am Klavier. Aber ich habe jetzt gerade vor, weiß ich nicht, ein paar Wochen mit einem Ex-Klavierschüler von mir geredet. Der meinte dann, es war, ich habe ihn gefragt, na und wie ist das jetzt mit der neuen Klavierlehrerin? Und sagt er, ja, also ich hatte echt lange Zeit ein bisschen Schwierigkeiten, das anzunehmen, weil ich bin zu dir so gerne gekommen zum Klavierunterricht, weil du hast einfach nicht nur Klavierunterricht gemacht. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich komme zu dir zu so einer Lebensschule und wir machen nebenbei ein bisschen Klavier. Und das ist genau das, was eigentlich auch mir Spaß gemacht hat. Ich meine, die ganzen Klavierschüler, ich habe sie eigentlich alle versucht zu therapieren. Ich habe ihnen irgendwie versucht, anhand ihres Körpers, anhand ihres Bewegungsapparats und anhand, wie sie empfinden, wie sie Emotionen übertragen und wie ihre muskuläre Verspannung in diesem Moment ist. Ich habe sie darauf aufmerksam gemacht. Also ich habe damals schon all das gemacht, ohne eigentlich richtiges Wissen darin zu haben. Habe das eher intuitiv gemacht, habe zwar Klavierunterricht gegeben, aber habe versucht, irgendwie Menschen aufmerksam auf ihren Körper zu machen und wie sie sich einfach in ihrem Körper auch bewegen und verhalten zu der Musik. Und ja, das würde ich gerne so dazu sagen.
Total schön, dass man einfach über jedes mögliche Thema Zugang finden kann zu dem größeren Ganzen. Das nehme ich gerade daraus mit. Und so schön, wie du auch gesagt hast, eigentlich ist dein Leben immer dein größter Lehrer gewesen. Und ich finde, das dürfen wir einfach viel mehr etablieren. Immer diese ganzen Zertifikate an der Wand. Am Ende sagen die nichts aus. Ja, richtig schön. Okay. Frage 4. Was macht ihr gerne in eurer Freizeit?
Oh, in unserer Freizeit, also in meiner Freizeit, also sagen wir mal so, meine Freizeit ist eigentlich auch meine Arbeit. Also auch wenn ich im Garten in der Erde buddel, denke ich häufig über irgendwelche Dinge nach, wenn ich mir eine Blume angucke und dann kommt dann irgendwie eine Hummel, die auf die Blume steigt, dann habe ich plötzlich Zusammenhänge, dann macht mein Gehirn, knüpft irgendwelche Zusammenhänge von Blume, Hummel, Leben und Vergänglichkeit und Wiederbegehen und ich habe einen neuen Gedanken und denke, wow, den muss ich schnell mal ausschreiben. Also bei mir ist es ganz oft so, meine Freizeit, ich mache irgendwas in meiner Freizeit, lebe, also gehe am Meer spazieren, höre dem Meer zu, es kommt irgendwie irgendein Gedanke und ich habe immer mein Handy dabei, tippe das dann schnell in mein Handy ein, diesen Gedanken und der wird dann später ein Instagram-Post oder was auch immer. Also ich kann das gar nicht sagen, Freizeit. Ich habe irgendwie gefühlt, lebe ich eigentlich mein Leben die ganze Zeit und ich könnte es nicht zwischen Freizeit und Arbeit trennen. Ja, ich bin total gerne in der Natur und ich arbeite nicht. Also ich empfinde meine Arbeit nicht als Arbeit. Also für mich ist so, in dem Moment, wo ich es als Arbeit empfinde, langweilt es mich eigentlich schon wieder und interessiert mich auch nicht wirklich, sondern ich lebe das eigentlich. Und deswegen, also für mich gibt es da nicht so den Unterschied. Ich könnte jetzt sagen, ja, ich bin halt gerne in der Natur, ich buddel gerne in der Erde, ich gehe auch gerne mal tanzen. Aber überall habe ich irgendwie, versuche ich Leben zu begreifen. Deswegen, das mache ich in meiner Arbeit, das mache ich, wenn ich das mache. Ich kann das nicht so genau sagen.
Fühle ich ganz doll, was du sagst. Am Ende greift es immer ineinander. Und das zeigt aber auch, wenn man das, was man tut, wirklich mit Leidenschaft tut, dann ist es genau das Ergebnis davon, dass es nicht dieses jetzt Arbeit, jetzt Freizeit, sondern es verschwimmt so irgendwie alles ineinander.
Ja. Ja. Hast du denn irgendwie ein Hobby oder Freizeit? Da haben wir nie drüber geredet.
Ich bin auch sehr gerne in der Natur. Ich schnapp mir gern meine Hängematte und meinen Kakao. Ich trinke eigentlich wann immer möglich Kakao. Ich trinke auch jetzt gerade Kakao. und ja, bin sehr gern draußen. Ansonsten, was ich auch gerne mache, ist so selber Schmuck zum Beispiel mit Makramee zu machen. Genau. Ich male auch gerne. Also ich tobe mich gerne künstlerisch aus. Ja, wenn es das Geld zulässt, gehe ich auch total gerne zum Flying Yoga. Das ist Yoga in einem Tuch, was an der Decke hängt. Ist total geil. Okay. Ja, und natürlich mache ich Yoga auch zu Hause. Ja. Und ich muss auch sagen, ich habe wirklich eine Schwäche für Filme und für Serien. Also Asche auf mein Haupt. Ich schaue total gern.
Netflix. Also ich schaue auch total gerne so Serien, wo es um zwischenmenschliche Verflechtungen gibt. Das gucke ich auch total gerne. Denke ich, ja, genau. Und dann, ja, genau so. Und kenne ich. Und ja, Mensch, ja klar. So, das geht die ganze Zeit so. Mache ja. Ich auch gerne.
Dann, süß, habt ihr Geschwister? Und sind sie so ähnlich vom Charakter wie ihr?
Ich habe keine Geschwister, leider. Insofern kann ich dazu nichts sagen.
Bist ein Einzelkind? Ja, ich habe eine Schwester, die ist 10 Jahre älter als ich. Und ich musste tatsächlich ein bisschen nachdenken über die Frage, sind wir uns vom Charakter ähnlich? Mittlerweile würde ich sagen, ja, wir sind uns sehr ähnlich. Früher hätte ich gedacht, nein. Aber weil ich mich, glaube ich, gerne sehr klein gehalten habe und meine Schwester ist ein sehr, ein wahnsinnig lebensfroher Mensch mit so einer richtigen Bühnenpräsenz, also so einem, sie kommt in den Raum und alles fängt so an zu strahlen. Und mittlerweile glaube ich, dass ich diese Charaktereigenschaft auch habe, dass ich sie aber ganz lang versteckt habe. Und ja, wir haben auch heute noch ein total schönes Verhältnis und haben wahnsinnig viel Spaß zusammen. Also ich würde sagen, ja, wir sind uns ähnlich, natürlich nicht in allen Punkten. Aber schon doch sehr. Ja.
Finde ich total spannend. Finde ich richtig, richtig spannend, was du da gerade erzählt hast. Dass du im Prinzip, dass ihr euch eigentlich ähnlich seid, aber du ihr immer die Bühne, den Vortritt irgendwo gelassen hast und jetzt langsam zu dir findest und dann, dass es dann plötzlich einfach lebendig ist, beides.
Mhm. Ja, total. Da war sie, glaube ich, auch ein großes Vorbild einfach für mich. Am Anfang so ein unerreichbares Vorbild, wo ich so gerne hin wollte. Und irgendwann hat sie es aber ganz organisch dann angeglichen, angenähert aneinander, ja. Ja, schöne Frage. Schauen wir mal weiter. Patricia, ich glaube, das ist eine Frage an dich. War dein Bindungsstil schon immer ein sicherer?
Nein, sonst hätte ich ja diesen Beruf gar nicht gefunden. Nein, ich war sehr, sehr unsicher, hatte ganz viel Verlustangst, musste ganz viel checken, kontrollieren, hatte, ja, war alles andere als sicher. Und ja, das beantwortet eigentlich die Frage. Nein, mein Bindungsstil war nicht sicher, gar nicht sicher.
Ja, und alle die, die schon mal auf einem Seminar waren, haben da, glaube ich, einen guten Einblick drauf bekommen. Es ist immer super, super spannend, was du, Patricia, für Anekdoten aus deinem früheren Leben erzählst, wo wir uns dann wirklich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und uns denken, was? Wo ist diese Frau heute? Also wirklich, du bist der lebende Beweis dafür, und ich weiß, Komplimente magst du immer nicht so gerne, aber du bist der lebende Beweis dafür, wo man sich hin entwickeln kann. Wirklich spektakulär.
Ja, ich lache mit meinem Partner, wir lachen auch, also mit René, wir lachen auch immer noch drüber, wenn wir uns so Geschichten von früher erzählen, wo wir dann denken, echt, was haben wir da gemacht? Was ist das? Was haben wir da gemacht? Aber es ging nicht anders. Also inzwischen gucke ich da ganz liebevoll drauf, deswegen kann ich da auch drüber erzählen und kann das auch als eine nette Anekdote verpacken. Es war natürlich wahnsinnig schmerzhaft und das, was wir gemacht haben, war hochtoxisch oder was ich auch gemacht habe. Aber ich weiß jetzt, warum, und ich verstehe das auch. Also ich verstehe mich in meiner alten Version und ich schäme mich nicht mehr dafür, sondern ich sage, ja, es ist kein Wunder. Also es ist kein Wunder, dass ich so, dass das so war, weil ich hatte keine andere Möglichkeit, Sicherheit zu finden, als über Kontrolle, als über Festhalten, als über die ganze Zeit auf den anderen einreden, damit der das macht, was ich brauche, um mich so ein bisschen sicher zu fühlen. Also es ist kein, ja, für mich eben kein Wunder. Und das ist eins meiner heilsamen Sätze auch, die ich gern Menschen dann auch mitgebe heute, da auch drauf zu gucken mit Mitgefühl auf sich. Wir tun unser Bestes. Und das ist manchmal toxisch. Trotzdem ist es das Beste, was wir tun können. Wir müssen uns irgendwie schützen, um klarzukommen. Ja. Mit dem, was wir jetzt gerade in unserem Körper zur Verfügung haben.
Ja. Ja, ganz, ganz wichtig.
Aber darüber werden wir noch ganz, ganz viel sprechen, würde ich sagen.
Ja.
In den nächsten Folgen.
Oh ja. Okay, dann auch eine total schöne Frage. Wäre es möglich, dass du mit einem anderen Partner wieder unsicher gebunden wirst?
Das ist aber eine echt schöne Frage. Die finde ich auch richtig gut und die finde ich auch ganz wichtig, weil das ist auch was, was mir in meinem Coaching ganz oft begegnet. Die Sache, ja, aber mit meinem Ex-Mann war das alles nicht so. Da war ich eigentlich sicher gebunden. Das ist ja dann die andere Seite davon, ne? So. Ich würde sagen, nein. Ich würde nicht wieder in eine Beziehung gehen, in der ich so abhängig wäre, in der ich mich in so eine abhängige, bedürftige, brauchende Position bringe, dass ich wieder unsicher gebunden werde, weil ich die ganze Zeit nur leide, weil ich die ganze Zeit nur gucke, dass irgendwie der andere mir irgendetwas erfüllt, was er mir nicht erfüllen kann, weil er es gar nicht zur Verfügung hat. Ich würde am Anfang sofort erkennen, dieser Mensch möchte gerne anders leben. Und dann würde ich mit diesem Menschen nicht mehr in Beziehung kommen. Deswegen, nein, ich würde nicht wieder unsicher gebunden sein, weil ich mir nicht mehr einen Menschen aussuchen würde, bei dem ich relativ wahrscheinlich wieder in dieses alte Muster, was bei mir noch neuronal verschaltet ist, abfallen würde. Es ist ja noch da, diese neuronale Verschaltung, abhängig zu werden, bedürftig zu werden. Aber nur mit einem Menschen, von dem ich etwas möchte, was er mir gar nicht geben kann. Und das ist eben auch das, was viele Menschen mit Trauma, Bindungstrauma halt tun. Sie suchen sich Menschen unbewusst, die ihnen nicht das geben können, was sie eigentlich bräuchten, um sich sicher zu fühlen, damit sie, weil es mit der Vergangenheit häufig verknüpft ist. Dieser Mensch erinnert etwas an das Vergangene, damit sie endlich das bekommen, was sie damals halt nie bekommen haben. Und in diese Situation werde ich halt nicht mehr reingehen. Das werde ich erkennen, eine Grenze setzen, sagen, ich wünsche dir noch ein schönes Leben, bist ein toller Mensch, aber nicht für mich. So, insofern, nein, werde ich nicht. Und um nochmal den Bogen zu spannen zu dem, was ist mit Menschen, die gesagt haben, ja, am Anfang war ich ja mit meinem Ex-Mann, war ich ja sicher gebunden. Es gibt Menschen, die wir uns aussuchen, um erstmal eine Erholungsphase zu haben. Die meisten, die diesen Satz sagen, wenn ich nachfrage, warum bist du denn dann von diesem Menschen weggegangen, wenn du so sicher warst? Naja, es hat sich nicht lebendig angefühlt. Mir hat was gefehlt. Und das sind meistens die Ausruhmenschen, die Menschen, wo ich mich ausruhe, die mich nicht triggern in meinem Sicherheitsbedürfnis, aber mit denen ich mich nicht wirklich lebendig fühle. Und deswegen ich nochmal einen Menschen suche, bei dem ich wirklich das Gefühl habe, mit mir in Kontakt zu kommen. Und wenn ich dann mit mir in Kontakt komme und nicht einfach nur so dahin lebe, gemütlich und in einer wirklichen Bubble-Komfortzone, bei der ich überhaupt nicht gefordert bin, weil der andere tut alles für mich. Ich komme gar nicht mit meinen Bindungswunden in Berührung, sondern nur mit dem Bedürfnis nach Lebendigkeit komme ich in Berührung und das assoziiere ich nicht mit einer Bindungsverletzung häufig. Ich assoziiere mit einer Bindungsverletzung in der Regel immer nur Sicherheit. Ich kriege nicht von dem anderen, was ich will und ich assoziiere selten von, ich fühle mich nicht so lebendig mit dir, dass das auch eine Bindungsverletzung ist. Ja, ich kann nicht für meine eigene Lebendigkeit sorgen und verliebe mich dann einfach in irgendjemanden, der krasse Lebendigkeit oder Autonomie mir spiegelt und dann denke ich, wow, wie toll muss das Leben mit diesem Menschen sein und schwupps bin ich dann plötzlich mit meiner Unsicherheit konfrontiert, weil der ja nicht für mich greifbar oder verfügbar ist, so wie der Ex-Partner. So schließt sich der Bogen jetzt wieder. Reden wir auch noch drüber. Ganz tolles, wichtiges Thema, das zu verstehen.
Wollte ich gerade sagen. Wäre eine eigene Folge.
Wäre eine eigene Folge, ja. Aber ja. Stellt gerne eure Fragen, können wir ja gleich mal sagen. Unser neuer Podcast, der wird im Prinzip so aufgebaut sein, dass wir eure Fragen beantworten. Insofern, wenn du auch zu diesem Thema eine Frage hast, schreib uns das gerne. Wir werden das in den Shownotes verlinken, wie ihr uns die Fragen dann auch zusenden könnt. Und wir werden dann eure Fragen sortieren und daraus dann auch eigene Folgen machen.
Yes. Okay, auch eine schöne und auch recht intime Frage. Was ist eure größte Hürde in der Beziehung, in eurer Beziehung?
Ehrlich gesagt kann ich darauf nicht antworten. Also ich empfinde momentan, ich persönlich empfinde nichts als Hürde. Das kann sich ändern. Ich würde nicht sagen, dass es nie wieder kommt. Aber wir sind ja so, und das ist auch typisch für lange Beziehungen, wir sind gerade auf einer Plateauphase. Das heißt, die Plateauphase ist gut so, wie es ist. Es gibt keine wirklichen Herausforderungen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so bleibt. Ich könnte mir vorstellen, dass, also unsere Eltern sind alle noch am Leben. Ja, die sind alle hoch in den 80ern, wenn nicht sogar in den 90ern. Also mein Stiefvater. Und auch zwei andere Menschen, die mir sehr, sehr am Herzen liegen, die so meine zweiten Eltern sind, sind alle noch am Leben. Und ich weiß nicht, was mit unserer Beziehung passiert, wie wir uns gegenseitig gut halten können, das kann ich nicht einschätzen. Was mit mir passiert, wie ich mich halten kann, wenn ich wirklich mit Tod in Verbindung, in Berührung komme, weil ich damit bisher noch nicht wirklich so in Verbindung oder in Berührung gekommen bin, also bei mir sehr, sehr nahen Menschen. Das letzte Mal war tatsächlich in meiner Kindheit durch meinen Oma, Opa. Aber das steht uns noch bevor. Also ich weiß es nicht. Momentan haben wir keine Herausforderungen, keine Hürden. Aber das heißt nicht, dass nie wieder welche kommen. Mal gucken. Doch, es gibt eine Herausforderung, fällt mir jetzt gerade ein. Die, was mit unserer Patchwork-Situation zu tun haben, da haben wir noch eine Hürde, die wir noch nicht gegangen sind, der wir uns aber alle bewusst sind, dass wir sie gehen müssen und auch demnächst gehen werden. Das möchte ich jetzt hier nicht einzeln erörtern, weil das einfach dann auch die anderen Menschen betrifft. Und Mag sein, dass Ihnen das nicht so recht ist, aber da gibt es noch eine kleine Hürde, die wir noch gehen dürfen. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass das am Ende keine wirkliche Hürde ist. Was hast du denn so für Hürden?
Ja, ich habe ja die Fragen heute früh bekommen und habe wirklich ein bisschen überlegt, wie ich auf diese Frage antworte. Es gibt definitiv in meiner Beziehung noch Hürden. Meine Beziehung ist jetzt 6 Jahre alt. Und ich habe mich am Ende dafür entschieden, so ehrlich wie möglich darauf zu antworten. Weil warum nicht? Warum nicht? Ich würde sagen, die größte Hürde ist und war wahrscheinlich schon immer, auch wenn ich es am Anfang der Beziehung nicht so richtig wahrhaben wollte, die Folgen, die ein recht schwerer sexueller Missbrauch mit sich gezogen hat, den ich vor vielen, vielen Jahren erlebt habe, noch vor unserer Beziehung. Und der hat einfach Spuren hinterlassen. Und mir war nicht bewusst, in welchem Umfang der mein heutiges Leben noch beeinflusst. Und auch unsere Beziehungsdynamik. Und auch da werden wir eine Folge drüber aufnehmen, nämlich, dass sich, wenn in der Beziehung auf einer der beiden Seiten oder vielleicht sogar auf beiden Seiten sexueller Missbrauch stattgefunden hat, dann darf sich das für beide Parteien auch herausfordernd anfühlen, das aufzuarbeiten. Also nicht nur für den Betroffenen auf meiner Seite, sondern auch für meine Partnerin darf sich das herausfordernd anfühlen. Und es ist wirklich schwer, in Worte zu fassen, was für eine große Baustelle das letztlich aufmacht. An wie vielen Ecken und Enden man diese Auswirkungen spürt. Und ja, das ist einfach so ein ongoing process. Das ist sowas, da darf man stetig dran arbeiten und da fallen uns auch immer wieder neue Hürden quasi ins Auge, die wir wieder anschauen dürfen und womit wir wieder weiter wachsen dürfen. Also es wird leider dahingehend nie langweilig. Wirklich leider, würde ich gerne drauf verzichten, aber ja, es ist jetzt so, wie es ist und wir können jetzt nur dran wachsen. Ja.
Ja, danke, dass du so ehrlich bist.
Ja. Warum auch nicht? Gerade jetzt in der Zeit müssen wir es benennen einfach. Ja. Finde ich ganz wichtig. Und ja, deswegen, es wird auch Folgen geben, wo wir gemeinsam da nochmal tiefer drauf eingehen. Es werden dann bestimmt auch ganz schön heftige Folgen werden, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir drüber sprechen. Ja.
Ja.
Ja. Bereit für die nächste Frage. Patricia, warst du schon mal mit einer Frau zusammen?
Oh, nein. Dazu muss ich eben sagen, ich bin halt schon ein bisschen älter. Und Dinge sind nur dann möglich, wenn man sie sich auch erlaubt. Und damals hat man kollektiv, wenn man nicht in der Szene richtig drin war, sich das irgendwie nicht so richtig erlaubt. Ich glaube, wenn ich jetzt jung wäre, im Alter meines Sohnes, dann würde ich ganz, also ich würde wahrscheinlich, ich glaube, so eine Frage kam auch, ich würde wahrscheinlich in einer offenen Beziehung leben, wenn ich jetzt jung wäre. Und ich hätte sicherlich auch Erfahrung mit Frauen. Mir gemacht, einfach weil ich Menschen liebe und weil ich auch Frauen schön finde und weil ich das sicherlich mal ausprobiert hätte. Ich glaube, dass ich von meinem sexuellen Typus eher mit Männern zusammen sein möchte. So. Ich sage bewusst, ich glaube, weil ich habe ja diese Erfahrung nicht gemacht, aber ich glaube. Und aber ich hätte wahrscheinlich tatsächlich mein Leben anders gelebt. Heute ist es so, dass mich so viele andere Sachen beschäftigen. Also ich habe jetzt so diesen Experimentierdrang nicht mehr. Ich bin total glücklich, so wie es jetzt ist. Und ich spüre in mir den Impuls nicht, da jetzt nochmal so richtig was auszuprobieren. Ich spüre den einfach nicht. Aber ich weiß von mir, so wie ich früher war, als ich noch ganz viel erfahren wollte, experimentiert habe, rauskriegen wollte, eigentlich nichts unversucht gelassen habe, mehr oder weniger, und auch viel untreu war, und das hätte ich viel lieber in einer offenen Beziehung gestaltet oder vielleicht auch in einer polyamoren Beziehung, das wäre wahrscheinlich so meins gewesen, alle zu lieben. Also das hätte ich wahrscheinlich versucht, in Beziehungen zu leben, weil ich habe das irgendwo gelebt, aber nicht mit diesem, also heimlich, ne? Ich habe dann heimlich zwei Menschen geliebt und habe das versucht, irgendwie zusammenzufügen, aber das hat nicht geklappt. Und dann habe ich es heimlich gemacht und es hat aber auch nicht geklappt und habe gelitten. Und also ich hätte das wahrscheinlich, wenn ich diese ganzen Möglichkeiten gehabt hätte, damals so gelebt und ausprobiert. Und wer weiß, wo ich dann hingekommen wäre, wenn ich jetzt in meinem Alter, also ich bin jetzt, keine Ahnung, 56, Gott, ja, hätte ich es wahrscheinlich anders gemacht. Insofern, ja, das wäre jetzt so die Antwort auf die beiden, weil so eine andere Frage kam, glaube ich, auch, ne? Das wäre so die Antwort auf beide Fragen gewesen, also, genau.
Die Frage monogam oder offen, wäre das auch eine Option? Ja, hast du gerade mit beantwortet.
Ja. Heute ist es für mich keine Option, es ist mir einfach zu anstrengend. Ist mir einfach, also ich habe so wenig Zeit für die Dinge, die ich noch in meinem Leben gerne bewegen möchte. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss meine Zeit auch noch auf zwei Menschen aufteilen, bleibt zu wenig Zeit für das, was ich noch in meinem Leben bewegen möchte. Also da ist für mich kein Fokus, keine Priorität drauf. Und das ist der einzige Grund, glaube ich. Ich habe da einfach, ich möchte mich damit jetzt nicht beschäftigen. Aber wenn ich jung wäre, würde ich mich damit beschäftigen. Da fände ich super spannend.
Umso schöner, dass wir mittlerweile ganz woanders stehen, wo wir uns schon von klein auf eigentlich diese Frage stellen dürfen, uns für uns als Option möglich machen können. Und ich finde, auch das ist eigentlich mal eine geile Podcast-Folge wert, vielleicht mit einem Gast, den ich gerade schon im Kopf habe. Könnte man ja mal überlegen.
Okay.
Ja.
Ja. Magst du noch was dazu erzählen? Weil ich glaube, du kannst da noch was anderes zu sagen.
Ja, also ich bin seit 6 Jahren mit einer Frau zusammen. Kann es sehr empfehlen. Auch im Alter noch. Warum denn nicht, wenn man die Kapazitäten dafür hat? Also, aber ich verstehe deinen Punkt absolut. Und finde es total schön, wie offen du da einfach drauf schaust. Ja, ich war vorher nur mit Männern zusammen. War also für mich jetzt auch das erste Mal sozusagen. Und ja, hält jetzt schon 6 Jahre. Und monogam oder offen, ich hatte auch schon mal eine offene Phase, relativ kurz, nur so wenige Monate, war aufregend, war aber auch anstrengend, herausfordernd und ich glaube auf Dauer nicht so meins. Ich würde zwar sagen, ich bin offen für was Offenes, aber ich glaube, für meinen inneren Frieden und die Harmonie und so und einfach die Kapazität, die ich dafür, auch wie du schon gesagt hast, die Kapazität, die ich dafür bereitstellen kann und möchte, bin ich, glaube ich, eher teammonogam. Ja. Das ist schon, also mehrere Beziehungen zu haben oder in so einem...
Darüber müssen wir unbedingt mal reden, weil...
Darüber müssen wir.
Genau. Ich finde, Annika, wir müssen da unbedingt mal drüber reden, weil es ist letztendlich, viele denken mal offene Beziehung und das könnte irgendwas machen, aber sie sehen so wenig, welche Kapazitäten sie eigentlich in sich dafür haben. Oder ist das, also warum? Ne? Viele wollen ja irgendwie ihre Beziehung öffnen, weil sie glauben, dass dann dadurch etwas besser wird, aber gucken nicht wirklich, was bedeutet das denn für mein Körpersystem? Also müssen wir unbedingt mal drüber reden, finde ich.
Ja. Absolut, bin ich total dabei. Gut. Ja, dann lass uns doch mal die nächste Frage anschauen. Wie profitieren eure PartnerInnen von eurem reichhaltigen und wertvollen Wissen? Das ist eine richtig schöne Frage.
Ja, das finde ich
Möchtest
auch
du
eine super Frage. Also ich bin in meinem Privatleben also überhaupt kein Beziehungscoach. Ich bin einfach nur eine Frau, die zu Hause ist und ganz normale alltägliche Dinge tut. Also ich habe das Glück, einen Partner zu haben, der relativ schnell gesagt hat, also bei mir musst du jetzt nicht referieren. Oder du, also der unheimlich viel versteht, aber auch eigentlich keine wirkliche Lust hat, mit mir über diese ganzen Beziehungsdinge zu sprechen. Es sei denn, es betrifft uns tatsächlich persönlich oder es betrifft Menschen, mit denen wir persönlich zu tun haben, dann reden wir schon mal wirklich auch richtig tief über solche Dinge. Aber ansonsten, also ich sage zu meinem Mann nie, ja, dein Bindungsstil oder du müsstest mal da und da und das ist doch jetzt gerade ein Schutzmechanismus. Also solche Worte, die habe ich nicht in meinem Alltag, weil das bringt nichts. Ich mag das auch nicht, Menschen in meinem persönlichen Umfeld zu therapieren. Ich kann es auch nicht, wenn mir mein Sohn Beziehungsprobleme erzählt, dann stehe ich meistens mit einem offenen Mund da und sage, ich habe keine Ahnung, es tut mir so leid. Was kann ich denn für dich tun? Wie kann ich denn für dich da sein? Eigentlich habe ich keine Ahnung, wenn mir jemand so nah ist, weiß ich nicht, was ich dem, also da geht es eigentlich nur darum, da zu sein, Mama zu sein oder Freundin zu sein und ich bin nicht Therapeutin oder Coach in meinem privaten Umfeld, insofern profitieren die nicht davon, sondern die profitieren maximal davon, dass ich jetzt in mir sicher gebunden bin, dass ich Emotionen halten kann, Räume halten kann, da sein kann, ohne selbst mich in den Vordergrund zu bringen. Davon profitieren sie. Aber von irgendeinem Wissen profitieren sie nicht. Das ist ja Wissen letztendlich auch, aber ist es dann einfach ein verkörpertes Wissen, was nicht über Wissen transportiert wird, sondern einfach nur über Dasein.
Ja, und es klingt auch ganz gesund, was du gerade gesagt hast. Ich habe heute früh die Frage mal ganz spontan an meine Freundin weitergegeben, weil ich mir dachte, ich weiß gar nicht, ich kann ja jetzt nicht für sie antworten. Ich habe zwar so eine Idee und ich habe auch richtig getippt, nachdem ich ihre Sprachnachricht angehört habe. Tatsächlich, so wie du auch schon gesagt hast, das, was am meisten die Beziehung profitieren lässt, ist, glaube ich, die Verkörperung von einem regulierteren Nervensystem, von einer sicheren Bindung. Das Wissen an sich kann echt viel Schaden aber tatsächlich anrichten, wenn man das, ich sag mal, unachtsam in die Beziehung reinballert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ungefähr seitdem wir zusammen sind, also vor 6 Jahren, habe ich ja auch angefangen mit dieser ganzen Arbeit und auch das Nervensystem kennengelernt. Und gerade in den Anfangszeiten war das ja alles für mich so aufregend und so neu. Und plötzlich habe ich die Welt ganz anders verstanden und ich wollte eigentlich alle mitnehmen in meinem Umfeld und natürlich die Menschen, die ich liebe am allermeisten, weil ich hatte plötzlich so viele Werkzeuge an der Hand und dachte, ich könnte jetzt jeden retten. Und das war für uns wirklich auch am Anfang der Beziehung ein ganz großes Problem, dass ich so sehr an diesem Helfersyndrom noch festgehalten habe, dass ich dachte, ich müsse jetzt jeden retten und missionieren und mit raufziehen auf diesen Zug. Das hat unsere Beziehung herausgefordert, dass ich da so ein bisschen fast schon übergriffig versucht habe, meine Partnerin dazu zu überzeugen, doch jetzt auch mal was in die Richtung zu machen und ihr mein Wissen so aufgedrängt habe. Und da mussten wir dann irgendwann wirklich, und sie musste da dann auch ganz klar werden und ganz klar sagen, du bist nicht mein Coach, du bist nicht mein Therapeut, ich möchte bitte mit dir eine Beziehung auf Augenhöhe führen. Und das hat dann dafür gesorgt, dass ich mein Helfersyndrom auch so langsam gehen lassen konnte. Und wenn wir heute über Nervensystem sprechen, dann machen wir das möglichst immer in einem ganz klar abgegrenzten Kontext, wo wir beide wissen, ich antworte jetzt gerade nicht als Freundin, nicht als Partnerin, sondern aus meiner Coach-Expertise heraus. Und dann auch nur, wenn meine Partnerin mir eine konkrete Frage dazu stellt und auch gerade bereit dafür ist, eine ehrliche Antwort von mir zu bekommen. Aber ansonsten halte ich sie da raus. Und das ist viel, viel gesünder für unsere Beziehung.
So entsteht Augenhöhe. Anders geht das nicht. Anders fühlt sich der andere immer irgendwie von oben herab behandelt. Du mit deinem ganzen Wissen. Macht keinen Sinn. Ich höre das auch ganz oft in den Coachings. Naja, sie weiß schon so viel und ich bin halt noch nicht so fähig, mich so gut auszudrücken. Und sie erklärt mir das halt immer und ich verstehe das nicht. Und dadurch sofort fühlt sich der andere, also häufig ist es der Mann, ne? Fühlt sich der andere sofort irgendwie klein und unterlegen und das hat natürlich super Einfluss auf die Beziehungsdynamik. Ne? Also Sicherheit geht nur auf Augenhöhe, so in der Beziehung. Ja. Ne? Also klar, bei Kindern ist was anderes, Kindereltern, aber in der Beziehung geht das nur, wenn wir uns wirklich zeigen können und nicht der andere jetzt von oben herab, auch im therapeutischen Setting halte ich das, können wir vielleicht auch mal drüber reden, für sehr, sehr wichtig, dass man nicht von oben herab auf seine Leute guckt.
Ja, absolut. Hm. Ja, dann, Patricia, die Frage ist an dich gerichtet. Haben du und dein jetziger Mann sich am Anfang mal trennen müssen?
Oh, wir haben uns einige Male getrennt, tatsächlich. Einmal auch, also manchmal kurz, aber auch schon mal so 1,5 Monate, dass wir uns tatsächlich auch getrennt haben und diese Trennung fühlte sich auch endgültig an. Und wir haben uns kurzzeitig, wir sind auch mal räumlich auseinandergezogen über einen längeren Zeitraum. Also das war in der Anfangsphase sehr, sehr oft der Fall, weil es einfach, ich auch gemerkt habe, ich schaffe das nicht, mich zu regulieren in seinem Beisein. Und als ich das irgendwann begriffen habe, dass es um vor allen Dingen auch um meine Regulation geht und ich das nicht hinbekomme, bin ich dann auch räumlich woanders hingegangen für eine gewisse Zeit, damit ich die Zeit hatte, mich immer wieder in meinem Tempo zu regulieren, so lange, bis ich mich wieder sicher gefühlt habe. Und dann bin ich wieder auf ihn zugegangen. So, das habe ich halt immer wieder wiederholt. So, weil ich gemerkt habe, ich schaffe das nicht, wenn er in der Nähe ist. Ich kriege das nur hin, wenn ich wirklich meinen Raum habe. Und das führte dann immer zu räumlichen Trennungen. Und wir haben uns 1 oder 2 Mal auch richtig, richtig getrennt. Das ist ganz schlimm, so über Weihnachten, Silvester. Und gruselig. Ja, war nicht einfach.
Wow. Und ich finde, also ich empfinde da gerade ganz viel Respekt für, weil das sind ja wirklich krasse Prozesse, sich das zu erlauben, diesen Abstand sich zu nehmen und aber auch so herzoffen zu sein und danach auch immer wieder so zusammenzufinden. Das finde ich gerade irgendwie total inspirierend auf eine Weise.
Ja. Ja, etwas in uns hat dann immer wieder den Weg zurückgefunden. Also entweder ich oder er oder wir beide gleichzeitig, aber wir haben irgendwie immer wieder den Weg zueinander zurückgefunden und bis wir es dann ohne Trennung und Drama miteinander geschafft haben.
Ja, voll schön.
Hat ein paar Jahre gedauert.
Ja. Schön. Ja, dann ist hier noch die Frage, wie finanziert ihr euch? Habt ihr mehrere Standbeine, mehrere Projekte?
Also ich nicht. Also ich finanziere mich über meine Arbeit als Beziehungscoach. Und das umfasst halt die Paargespräche, also das Paarcoaching, die Seminararbeit, den Inner Circle und was da auch immer noch so kommen wird an zusätzlichen Dingen. Aber es ist alles ein Arbeitsbereich.
Ja, und ich habe bis vor 1,5 Jahren noch halbtags im Labor gearbeitet, ne, in der Grundlagenforschung in so einem Mikrobiologie-Labor und habe dann aber Anfang 2025 mich Vollzeit selbstständig gemacht und habe seitdem auch nur noch dieses Standbein und innerhalb dieses Standbeins gibt es natürlich mehrere Projekte. Also ich habe da einmal diesen ganz großen Aspekt mit dir, der halt unseren Inner Circle betrifft und die Seminare betrifft und jetzt auch neu diesen Podcast betrifft. Und dann habe ich natürlich auch meine eigene Arbeit, also wo ich Hauptact sozusagen bin mit meiner eigenen Membership und den Klienten, die ich begleite und meinem Instagram-Account. Und ja, dann entstehen auch gerade bei mir noch, entsteht noch ein weiterer Raum. Da geht es dann auch ein bisschen mehr in die spirituellere Richtung. Da wird es mehr um Pflanzenmedizin auch gehen, um Naturmedizin. Und das bringen wir sozusagen ein bisschen zusammen mit somatischer Arbeit und mit Breathwork. Also das wird auch nochmal ein ganz neues Thema, worauf ich mich schon sehr freue. Mal ein ganz anderer Aspekt als zum Beispiel den wir jetzt hier haben, somatische Arbeit und Beziehung. Ja, und so bastel oder so puzzle ich mir mein Business aus alledem zusammen, was schön ist. Und das macht es total bunt und das liebe ich total. Wird nie langweilig.
Ja. Sehr schön. Bin ich sehr gespannt drauf, auf die ganze auf die zusätzlichen Dinge, die du da gerade machst.
Echt. Mhm. Ich auch.
Pflanzenheilkunde. Super.
Ja, und dann als Abschlussfrage noch eine sehr schöne Frage. Was macht euch glücklich? Patricia, was macht dich glücklich?
Also mich macht glücklich, immer wieder hier, ich bin gerade auf Korfu, immer wieder aufs Meer zu schauen und die albanischen Berge zu sehen. Sie sehen jeden Tag anders aus, die Sonne und die Wolkenformation ist immer anders. Also das macht mich wirklich jeden Tag glücklich, wenn ich hier bin, in den Garten zu gehen, mir die Blumen anzugucken, wie sie so gewachsen sind und Unkraut zu zupfen. Mich macht glücklich, mit meinen Katzen zu sein. Mich macht glücklich, einfach auch ganz normaler Alltag in meiner Beziehung. Das macht mich glücklich. Also so, wie wir uns unseren Alltag gestaltet haben. Also ich bin glücklich im Alltag. Und mich macht Alltag tatsächlich glücklich, weil der fühlt sich für mich super stimmig und rund und zufrieden. Und ich kann mich fallen lassen und für mich sicher und für mich geliebt. Und wir sind lustig, wir haben unseren Spaß. Das macht mich glücklich. Also Alltag macht mich glücklich. Mich macht glücklich, Zeit mit meinem Sohn zu verbringen. Und wenn es nur am Telefon ist, das macht mich auch immer glücklich. Mich macht glücklich, so dieses Gefühl zu haben, ich kann was bewirken. Also mich macht unsere Seminararbeit glücklich, auch wenn sie immer sehr anstrengend ist, sehr viel Kraft kostet, macht es mich glücklich, wirklich was zu bewirken. Ja, ich würde sagen, ich empfinde mich als glücklichen Menschen. Insofern, es macht mich eigentlich, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich könnte jetzt alles Mögliche nennen. Mich macht glücklich, wenn ich mir mein Frühstück hier mit meinen Tomaten und Feta mache. Ja, es sind so Kleinigkeiten. Mich macht glücklich, wenn, ja, mich macht so wahnsinnig viel glücklich. Also ich empfinde mich tatsächlich als glücklichen Menschen, der ein Leben lebt. Es macht einfach glücklich. Keine Ahnung. Weiß nicht, wie ich es beantworten soll.
Wow. Richtig schön. Ich glaube, das ist doch das, wo wir alle hinwollen, oder?
Ich weiß nicht. Also es ist kein großes Glück. Ich könnte jetzt nicht sagen, es sind irgendwelche Riesendinge, die mich glücklich machen. Es sind tatsächlich, also es ist, ja, ich habe noch Ziele, ich habe auch große Ziele. Aber dass ich diese großen Ziele habe, macht mich jetzt nicht glücklich. Und vielleicht werde ich da auch nicht glücklicher als jetzt schon, sondern das ist so wie mit den Seminaren, wo ich sage, das macht mich auch glücklich, ist anstrengend, macht mich auch glücklich, aber mir macht nach wie vor trotzdem glücklich, in den Garten zu gehen und meine Blümchen zu zupfen. Also das Unkraut um die Blümchen herum. Also ja. Das brauche ich tatsächlich.
Richtig schön.
Was macht dich denn glücklich?
Also es sind auch so ganz viele kleine Dinge. Es macht mich glücklich, mich um meinen Körper zu kümmern, mich gut um meinen Körper zu kümmern. Also Dinge auch zu tun, von denen ich merke oder von denen ich weiß, die tun mir gut. Und auch diesen Shift dann auch im Körper zu spüren, wenn es irgendwie weicher wird, wenn es offener wird, wenn es zugewandter wird. Es macht mich auch glücklich, das an andere weitergeben zu dürfen. Es macht mich zum Beispiel total glücklich, andere Menschen zu massieren. Sowas mag ich auch total gerne und das wird bestimmt auch in der Zukunft mal mit in meine Arbeit einfließen. Also nicht unbedingt Massage, sondern das Berühren von Menschen auf eine Art und Weise, die ihnen Regulation, Sicherheit, Halt, Geborgenheit gibt. Sowas macht mich glücklich. Es macht mich glücklich zu tanzen und zu twerken und matschige Füße zu haben und ja, barfuß einfach durch den Wald zu laufen. Und es macht mich glücklich, neue Dinge zu sehen. Also das immer wieder Sehen von Dingen, die ich bereits kenne, das macht mich schnell mal müde. Deswegen mag ich es zu reisen. Oder unterwegs zu sein, einfach neue Dinge zu sehen. Es muss jetzt nicht unbedingt die weit entfernte Reise sein, sondern einfach immer mal Neues zu sehen. Und was mich auch so, so glücklich macht, sind Räume wie unsere Seminare. Natürlich, weil wir Menschen weiterhelfen und weil wir da ganz Großes schaffen, aber vor allem auch wegen dem Sozialen, was wir da kreieren, also wegen diesem Gemeinschaftsgefühl. Ich glaube, die glücklichste Zeit in dem Großen und Ganzen war für mich zum Beispiel die Zeit im Wohnheim, im Studium, also wirklich in einer Gemeinschaft gelebt zu haben mit vielen Menschen, mit denen man zusammen kocht, mit denen man abends zusammen sitzt. Ja, und im Seminar ist es auch so ein schönes Beisammensein und in einer großen Gruppe zu sein. Sowas macht mich auch wahnsinnig glücklich. Genauso aber auch die Zeit zu zweit mit meiner Partnerin. Also so ein buntes Potpourri aus allem. Ja, das macht mich glücklich.
Und dann sieht man schon in der kleinen Nuance, dass wir sehr unterschiedlich sind und doch irgendwo nicht. Also ich erinnere mich auch in den Seminaren und das ist mir auch in allen anderen Seminaren, auch die ich jetzt nicht geleitet habe, sondern auch in Seminaren, wo ich Teilnehmer war. Mich macht zum Beispiel nicht so glücklich, immer in großen Gruppen zu sein, aber mich macht es glücklich, im Seminar zu sein und mich emotional zu spüren. Ja, und deswegen ist eine kleine andere Nuance, aber die einfach zeigt, dass wir auch so ganz unterschiedlich sind von dem, wie wir im Leben sind. Und das finde ich so wertvoll zu sagen, das ist beides okay und wir haben beide unseres gefunden und so sagen beide zu unserem Ja. Also ich sage dann zum Beispiel, wenn wir zusammen auf dem Seminar sind, du, ich brauche jetzt Zeit für mich und du sagst, oh, ich will jetzt noch in die Gruppe rein. Und beides ist okay und beides ist richtig. Ja, es ist, das finde ich halt so wahnsinnig wertvoll und habe ich jetzt auch so ein bisschen auch rausgespürt, worauf man so, ja, was in der Nuance jeder so mal ein bisschen woanders sein Glücklichsein, seine Zufriedenheit, sein in sich öffnen empfindet. Bei mir ist zum Beispiel, ich kann immer auf die gleichen Dinge gucken. Das macht mich glücklich. Und das heißt, ich brauche letztendlich immer wieder einen neuen Eindruck. Wenn ich einen neuen Eindruck immer wieder habe, dann macht mich das eher ein bisschen nervös, weil ich versuche irgendwo die Ähnlichkeit zu finden. Mein System ist so. Ja, mein System ist glücklich in einer gewissen Routine und sucht die Lebendigkeit woanders. Nicht im Neufinden von irgendwelchen Dingen, die ich sehe, sondern die Lebendigkeit in dem, es ist irgendwie anders, ich kann es noch nicht so richtig greifen, aber es ist mir gerade so als Gedanke aufgefallen, wo ich gedacht habe, ja, spannend auch im Beziehungssystem, weil das ist ja auch ganz oft so, wenn man dann eine Beziehung führt, der eine möchte das, der andere das und sagt, das macht mich glücklich, das macht nicht glücklich. Es kann beides sein. Ja, also es kann beides nebeneinander sein und man muss nicht immer alles zusammen machen. So. Und ja. Der eine mag halt gerne immer wieder auf die gleichen Berge gucken und der andere mag immer mal gerne andere Berge sehen. Okay, kein Thema. Das kriegt man organisiert.
Und das ist auch so schön, weil wir das auch immer wieder in den Seminaren oder in unserer Arbeit generell aufgreifen, eben zwei unterschiedliche Menschen mit zwei unterschiedlichen Bedürfnissen in ein Beziehungshaus zu bringen. Und dass es manchmal eben braucht, dass das Dach von dem Haus ein bisschen größer wird, damit da eben beide Bedürfnisse drin Platz finden und nicht einer oder beide dann etwas abzwacken müssen, sondern trotzdem ganz groß stehen bleiben können. In dem, wie sie ihr Leben führen möchten und dass das eben möglich ist, wenn das Dach der Beziehung groß genug ist. Ja, voll schön. Ja.
Und auch darüber werden wir auf jeden Fall in sicherlich nicht nur einer Folge sprechen, wie kann man das Dach erweitern, damit beide Bedürfnisse auch darin Platz haben.
Yes. Ja,
total schön, so mal so eine Folge aufzunehmen. So eine persönliche Folge.
Hat Spaß gemacht.
Fand ich auch. Ja, ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Und wir würden uns total freuen, wenn ihr vielleicht was dazu schreibt, einen Kommentar hinterlasst oder auch eine Bewertung, sodass unser Podcast gefunden wird, weil er wird ja jetzt wieder ganz neu rausgebracht und ist sicherlich im Ranking ziemlich weit unten, die Beziehungslounge. Aber es würde uns total freuen, wenn ihr uns ein bisschen dabei unterstützt, dass der Podcast gefunden wird und wir werden ihn auch alle 14 Tage herausbringen, aufnehmen. Und ihr werdet alle 14 Tage eine neue Folge mit einem neuen Thema finden und wir werden eure Fragen beantworten. Deswegen schreibt uns gerne eure Fragen und ihr findet alles, was es dazu braucht, in den Shownotes. Ja, hast du noch irgendwas Abschließendes, Organisatorisches, was auch immer?
Eigentlich nicht. Doch vielleicht können wir unsere Zuhörer noch ganz aktiv in unseren Inner Circle einladen, weil das ist, glaube ich, so, das ist, glaube ich, so der leichteste oder der schönste, umfangreicheste Weg, mit uns zu arbeiten, wenn zum Beispiel die Seminare für dich nicht möglich sind oder wenn 1:1 für dich nicht möglich ist, einfach in unseren Inner Circle zu kommen. Da hast du Community, da hast du Patrizias Expertise, da hast du meine Expertise und da sehen wir uns einmal die Woche live und das ist halt, also ich kann es einfach nur jedem empfehlen. Und auch dazu werden wir Infos in die Shownotes packen, den Link, wie du dich anmelden kannst. Ja.
Genau. Das ist eigentlich im Prinzip die kleine Hürde in ein großes Jahrescoaching. Du musst nicht ein Jahr dabei sein, aber es lohnt sich. Man kann jederzeit auch wieder das Abo kündigen. Das ist auf jeden Fall möglich. Aber eigentlich lohnt sich es wirklich dran zu sein. Und wir haben da sehr, sehr viele wertvolle Inhalte, laden auch Experten ein und das echt für einen ganz, ganz, ganz kleinen Preis für das, was ihr bekommt. Und das ist mir nochmal wichtig zu sagen, ich habe auch lange überlegt, ob ich es so kleinpreisig halte oder nicht so wie andere Coaches einfach, ja, viele haben 3- bis 4-stellige Beträge für das, was wir da anbieten. Aber ich möchte halt, dass so viele Menschen wie möglich auf einem relativ kleinpreisigen Niveau die Möglichkeit bekommen, zu verstehen, wie Heilung funktioniert, einen sicheren Raum zu bekommen, indem sie einfach eine Idee davon tatsächlich bekommen, wie man mit sich selbst so in Kontakt kommt, dass es sich sicher anfühlt. Und das ist mir persönlich ganz, ganz, ganz wichtig, dass es wirklich alle Menschen machen können. Und deswegen der Preis einfach sehr klein gehalten ist. Unsere Seminare sind dann halt ein bisschen teurer und die 1:1 ist natürlich auch teurer. Klar, aber das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um tatsächlich, ja, einfach mal diesen Schritt zu gehen, sichtbar für sich zu werden, für sich selber.
Ja, schön gesagt.
Okay, dann, wie gesagt, ihr findet alles in den Shownotes. Annika, ganz, ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich freue mich total auf alle weiteren Gespräche und finde auch wieder, wir haben genau die richtige Entscheidung getroffen, jetzt diesen Podcast zu zweit zu starten. Und ich sehe das schon, dass das eine richtig coole Sache wird.
Yes, fühlt sich wie immer richtig gut an.
Ja, dann bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.